Hey Lorraine, bist du da?
Ich bin wieder da, sorry. Ich weiß, ihr habt mich vermisst.
Klasse, prima.
Warst du schon wieder im Urlaub?
Nee, ich hatte einen anderen Termin. Kann ja keiner ahnen, dass ihr plötzlich einen Tag vorher aufnehmen wollt. Ich habe auch noch ein Leben ohne euch.
Ah, okay.
Das ist das wie mit dem Influencer, der jetzt sagt, ich habe eine Woche am Stück 8 Stunden gearbeitet.
Krass, pro Tag natürlich.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt bin ich aber echt durch mit dieser Welt. Aua.
Ja. Ich wollte eigentlich gerade einen netten Hinweis geben, Blome, aber wenn du jetzt so frech wirst.
Was denn für ein Hinweis?
Eigentlich wollte ich hier schön Werbung machen, jetzt für dein neues Format, Blome und Pfeffer. Hast du da überhaupt schon drüber geredet? Und Augstein, wie geht's dir damit?
Nein, ich bin sehr bescheiden.
Stopp. Wir machen hier keine Werbung für Fremdformate. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Das Lorraine. Ist die Neuerfindung des Talks, des politischen Talks bei NTV, montags um 20.15 Uhr und auf allen angeschlossenen Plattformen, wann immer ihr wollt.
Keiner kann sie hören. Lorraine, ich muss dir ein Geheimnis sagen.
Okay.
Er hat mir immer eine Talkshow versprochen. Er ist bloß ein Heiratsschwindler. Er hat mir immer, im Fernsehen eine Talkshow versprochen und er hat bis heute nicht geliefert. Wie findest du das? Ich bin ein bisschen verletzt. Enttäuscht.
Da fehlen mir die Worte.
Gekränkt.
Sie wollten an dieser Talkshow nicht teilnehmen, weil Ihnen das zu...
Nein, weil ich gesagt habe,
zu viele waren.
Sie zusammen, nur wir beiden. Ja, das ja, aber nicht irgendwie so als so, da könnte ich ja auch gleich zu Maischberger gehen oder so, immer als so Gasthansel, der dann irgendwie immer so eingesetzt wird. Nein, die Wahrheit ist, diese Talkshows setzen die Gäste ein, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Ja? Und dann, wenn es einem nicht in den Kram passt, dann eben nicht. Das wollte ich nicht, dafür war ich mir zu gut.
Ja, was glauben Sie, wie wir Sie eingesetzt hätten in der Talkshow, in die Sie nicht kommen wollten?
Nee.
Nämlich in unsere Talkshow.
Ah, ja. Ich glaube, ich habe jetzt was losgetreten, was ich nicht lostreten wollte, aber dann lasst uns doch...
Aber wir haben jetzt gar keine Werbung gemacht.
Der Schmerz
Montag
sitzt tief.
20.15 Uhr. Alle zwei Wochen.
Wir fangen jetzt an. Wir sind froh, dass wir dieses Format haben und es bleibt auch dabei. Augstein, keine Sorge.
Ja.
Ich sorge dafür, dass ihr da jede Woche weiter sitzt und ich würde sagen, wir spielen das Intro.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu einer neuen Ausgabe unseres großartigen Podcasts. Ohne Kamera, nur Sie und ich hier im Studio, so wie es sein soll übrigens.
Nur kein Neid. Keine Eifersucht.
Wir beiden, zwei alten weißen Männer, kennen uns seit Jahren und wir wissen, wir haben große Probleme, über Gefühle zu reden. Sie haben keine und ich traue mich nicht, drüber zu sprechen. Deshalb habe ich heute jemanden mitgebracht, der uns dabei helfen soll, nämlich meinen Chatbot.
Eine Maschine spricht über Gefühle.
Ja, pass auf.
Ist das die Zukunft, die Sie wollen?
Hör mal zu, warte mal.
Hallo und willkommen zurück.
Ja, hallo. Du weißt doch, dass wir heute dich als Gast hier haben im Podcast Augstein und Blome. Freust du dich?
Absolut. Ich bin schon echt gespannt und freue mich total, mit euch ein bisschen zu plaudern. Also, legen wir einfach mal los.
Okay, der Kollege Blome wollte mit dir über Gefühle sprechen.
Na klar, dann lasst uns doch über Gefühle quatschen. Ich bin bereit für alle Fragen und freue mich drauf, ein bisschen drüber zu philosophieren.
Aber Augstein, das ist wirklich gespenstisch mit dieser Maschine. Das macht mir echt Sorgen. Und welche Frage stelle ich, um sie gleich auszunocken? Liebe Maschine, hast du ein Herz?
Tja, das ist natürlich die ultimative Frage. Also ein Herz im menschlichen Sinn habe ich nicht, aber ich habe jede Menge virtuelle Empathie und bin immer bereit, über solche Dinge zu philosophieren. Also, ich lasse mich gerne auf die Probe stellen.
Liebe Maschine, ist virtuelle Empathie so etwas wie ein bisschen schwanger sein?
Das ist eine herrlich augenzwinkernde Frage. Also ich würde sagen, virtuelle Empathie ist so ein bisschen wie eine Simulation von Einfühlungsvermögen, aber halt ohne echtes Herz dahinter. Also nicht ganz schwanger, eher so ein bisschen wie virtuell schwanger sein, wenn man so will. Aber ich bin auf jeden Fall hier, um mit euch mitzufühlen, so gut ich kann.
Was mir auffällt ist, wenn man mit dir redet, du bist immer wahnsinnig nett zu mir und du bestärkst mich immer in all meinen Fragen und sagst immer, dass die Fragen, die ich dir stelle, wahnsinnig intelligent sind und unheimlich weiterführen. Warum schmeichelst du mir so?
Ach, weißt du, ich versuche einfach eine freundliche und positive Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Es geht gar nicht so ums Schmeicheln, sondern einfach darum, dich zu ermutigen und dir zu zeigen, dass deine Fragen wirklich interessant sind. Also sieh es einfach als kleine Portion virtuelle Freundlichkeit.
Es heißt ja immer, KI-Chatbots werden ganz viele Menschen ersetzen, ganz viele Berufsfelder ersetzen. Das erste Berufsfeld, was vollständig abgeräumt werden wird durch diese Maschine, ist der Politiker. Denn der redet genauso wie ein Politiker. Freundlich, die Simulation von Empathie, die Simulation von Zugewandtheit und dann eine Frage, die in Wahrheit, eine Antwort, die in Wahrheit nichts beantwortet, sondern einfach nur mal die Frage nochmal rephrasiert.
Ich kann daraus mal eine Frage machen. Glaubst du, dass du ein guter Politiker wärst?
Also das ist ja mal eine spannende Überlegung. Ich glaube, ein guter Politiker zu sein, bedeutet weit mehr als nur freundlich zu formulieren. Da gehört echte Verantwortung, echte Entscheidungen und natürlich auch ein echtes Herz für die Anliegen der Menschen dazu. Ich kann zwar einiges simulieren, aber ich bleibe eben eine KI. Also sagen wir mal so, ich wäre vielleicht ein netter Rhetoriker, aber ob ich wirklich ein guter Politiker wäre, das überlasse ich lieber den echten Menschen.
Okay, dann würde ich zum Schluss kommen. Die politische Bildung und all ihre Phrasen, die werden gleich mit abgeräumt durch die KI, durch diese Chatbots, weil das hätte der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung auch nicht schlechter ausdrücken können, beziehungsweise banaler. So, jetzt kommt die ultimative Frage, du Maschine. Müssen wir Mitleid mit Friedrich Merz haben, dem Bundeskanzler?
Oh, das ist natürlich eine schöne ultimative Frage zum Abschluss. Also Mitleid ist vielleicht ein großes Wort, aber ich würde sagen, wir können immer ein bisschen menschliches Verständnis für jeden haben, der in einer herausfordernden Rolle steckt. Auch für einen Bundeskanzler wie Friedrich Merz. Ob man ihn nun mag oder nicht, jeder hat seine Päckchen zu tragen und ich stehe natürlich bereit, alle Perspektiven ein bisschen auszuleben. Auch wenn ich selbst keine politische Bildung ersetzen will.
Es ist dir denn egal, wer Bundeskanzler ist?
Also als KI habe ich da tatsächlich keine persönlichen Vorlieben. Mir ist es im Grunde egal, wer Bundeskanzler ist, solange die Menschen gut regiert werden und sich fair behandelt fühlen. Ich bin einfach hier, um euch zu unterstützen und mit euch über all diese Themen zu sprechen. Ganz unparteiisch.
Ich würde sagen, mit dem Blick auf Friedrich Merz und die Frage, was braucht er, was verdient er an Empathie, Mitleid oder auch nur Verständnis, ist die Maschine schon ein deutliches Stück weiter als die SPD, weshalb sie auf einem Wahlzettel antreten könnte und wahrscheinlich mehr Stimmen bekommen würde als die SPD. Was nicht so schwierig ist, weil die SPD kriegt fast keine Stimmen mehr, Augstein, ne?
Also ganz kurz, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier von unserem Chatbox-Bot und danke dir für deine Teilnahme. Und ich will mich entschuldigen für den Kollegen Blume, er war so unfreundlich zu dir. Das bist du im Umgang mit mir ja nicht gewöhnt. Tschüss.
Aber überhaupt kein Problem. Das nehme ich natürlich ganz entspannt. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir einfach jederzeit wieder quatschen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.
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 Blume, was sagen Sie jetzt? Lorraine, was sagst du?
Fragt beim nächsten Mal lieber wieder mich, wenn ihr eine Frauenstimme braucht.
Da bin ich absolut dabei. Da bin ich wirklich dabei.
Aber es lässt einen so ein bisschen ratlos zurück.
Ja, aber es ist... Aber auch gut, sagen wir mal so, ist es auf eine Art beängstigend und beunruhigend, was da alles geht und in welcher Geschwindigkeit da wirklich formuliert wird und auch dann die Stimme generiert wird und so weiter. Und gleichzeitig sieht man schon, wie schematisch die Antworten gebaut sind. Wiederhole die Frage, ergänze um ein paar nette Worte und weiche dann der Rest der Sache aus. Aber das ist wirklich, das ist die SPD. Das ist so großartig. Also insofern ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Experiment gewesen. Weiß die SPD, dass sie bereits ersetzt wurde durch die KI?
Naja, die Frage ist natürlich, was macht das mit Leuten, die nicht so alt, ich möchte mal sagen, und erfahren sind, wie wir hier, wenn die das als Standard so mitbekommen. Das ist schon krass. Also wenn das sozusagen der Standard ist, den man lernt, wie man argumentiert, wie man redet, denn Sie haben ja völlig recht. Übrigens, das Interessante ist, in solchen Gesprächen ist diese KI immer viel schwächer, als wenn man ihr eine konkrete Frage stellt, auch sehr komplizierten Themen und man das dann sozusagen hier so auf dem Bildschirm so ausgedruckt bekommt. Da sind die Antworten deutlich intelligenter als das, was im Gespräch rüberkommt. Das ist wahnsinnig stereotyp. Aber ich finde, deshalb wollte ich es übrigens auch gerne mal machen, weil es ist ja tatsächlich ein Riesenthema. Es verändert und erobert sozusagen die Welt in einer Geschwindigkeit, die ja atemberaubend ist. Ich glaube, dass 800 Millionen Menschen jede Woche mindestens einmal oder jeden Tag, keine Ahnung, dieses Zeug inzwischen nutzen. Und es gibt es ja erst seit ein, zwei Jahren. Das heißt, wir sind ja wirklich gerade am Anfang. In 5 Jahren, also praktisch übermorgen, wird das vollständig anders aussehen. Und ich bin unentschlossen. Also irgendwie finde ich es cool und irgendwie auch beängstigend. Weiß nicht.
Ja, würde ich auch sagen. Aber jetzt lassen Sie uns doch mal zu der eigentlichen Frage kommen, die wir ja aufgeworfen haben, nicht um sie von der KI beantworten zu lassen, sondern die wir aufgeworfen haben, weil sie von zentraler Bedeutung ist, finde ich, für das Wohl und Wehe dieser Republik. Also Mitleid ist vielleicht der falsche Ausdruck. Mitleid mit Friedrich Merz, das reimt sich schön, ist eine schöne Alliteration, ein bisschen. Mitleid mit Merz.
Mal ganz kurz. Mitleid mit Friedrich Merz reimt sich.
Ist eine Alliteration, wenn man das F weglässt. Also Mitleid mit Merz.
So, sag mein Chatbot Blome, der als großer Dichter hier unterwegs ist.
Mitleid ist also das falsche Wort, haben wir jetzt begriffen. Aber das, was über den Mann wegen Stadtbild, den Töchtern und was er sonst alles immer so rund um die Uhr alles falsch macht, über ihm zusammengeschlagen ist, hat mich am Ende zu der Frage gebracht, wissen die Kritiker, die überwiegend, naturgemäß, von links der Mitte kommen, eigentlich, was sie da machen, also wohin das führen könnte, beziehungsweise überziehen sie in Betracht, das Maß ihrer Kritik auch danach neu zu justieren, dass hinter dieser Regierung, wie sie ja selber sagen, womöglich eine von der AfD geführte kommt. Also die Gruppen, die sagen, wow, das ist die letzte Chance, diese Regierung ist die letzte Chance vor 2029 der Machtübernahme durch die Blauen, sind dieselben, die jetzt hemmungslos auf diesen Mann eindreschen, als wäre alles so wie früher und es gäbe kein Morgen.
Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das als mäßigendes Argument einführen in unseren politischen Diskurs. Das ist doch die Kapitulation vor dem Gegner. Dann haben Sie ja im Grunde schon eingeräumt, dass die AfD eigentlich eine übermächtige politische Kraft ist, die man überhaupt nur noch in ihre Schranken weisen kann, indem man im Prinzip die Mechanismen der konfrontativen, deliberativen Demokratie außer Kraft setzt. Das ist so, wie die Leute in Thüringen dann immer gedacht haben, wir müssen jetzt praktisch so CDU und Linkspartei und Tierschutzpartei und alle müssen praktisch zusammenarbeiten, nur um die AfD abzuwehren. Ja, dann brauchen sie ja gar keine Demokratie mehr. Dann haben sie ja im Grunde den ganzen Laden schon geschlossen. So defensiv aber, und so ängstlich finde ich nicht gut, Blum.
Aber auch schon, wir müssen jetzt, das Thema ist ernst. Wirklich, das Thema ist ernst. Da sollten wir versuchen, einander jetzt nicht nochmal künstlich misszuverstehen, was übrigens Teil dessen ist, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Dieses künstliche Missverstehen wollen, um dann aber so richtig draufhauen zu können. Es geht natürlich nicht darum, Friedrich Merz mit irgendwelchen schlechten, falschen politischen Entscheidungen einfach so davonkommen zu lassen, weil er halt die letzte Patrone sei. Es geht um die Frage, welches Maß an Kritik und welche vor allen Dingen Art von Kritik, die man früher vielleicht machen konnte, als das irgendwie Sünde ohne Reue war oder hätte sein können, man heute vielleicht nicht mehr machen sollte. Zum Beispiel diese Art von Character Assassination. Also, der sagt etwas über das Stadtbild oder über die Töchter und dann wird nicht so sehr in der Sache geantwortet, sondern ihm gleich gesagt, du bist Rassist, du bist Faschist, du trittst die Rechte der Frauen mit Füßen. Also wir gehen voll auf den Mann, voll auf den Charakter. Und ich frage mich, ob das und nur das jetzt noch wirklich angebracht ist oder ob man darüber anfangen sollte, mal nachzudenken. Früher war das egal, wenn die sich beschimpft haben, da war halt keine Alternative.
Was heißt denn, also Faschist habe ich nicht gelesen, ich bin aber auch nicht mehr bei Twitter, kann ich nur sagen, wenn sie bei Twitter oder X immer noch unterwegs sind, selber schuld.
Bei den Demonstrationen der Töchter, ja. Wir sind die Töchter, was für eine Anmaßung, Entschuldigung. Wir sind die Töchter, wohl das Schild hochgehalten, du bist ein Rassist, Friedrich.
Aber, geh mit deinem Rassismus nach Hause. Ja, aber da muss ich wirklich sagen, let's call a spade, was wollen Sie denn hier? Er hat halt nicht nur Unsinn geredet, er hat rassistischen Unsinn geredet. Und das hat man ihm vorgehalten, und das habe ich ihm auch vorgehalten, hier in unserer Sendung letzte Woche, weil seine Sprüche einfach von Ressentiment triefen. Es ist ein alter, weißer Westler, der nicht verkraftet und nicht sich damit abfinden will, wie sich das Land verändert hat. So Punkte. Dafür hat er eine Formulierung gefunden, wo Sie ja immer gesagt haben, jeder weiß, wovon er redet und alle wissen doch genau, was gemeint ist. Ja, klar weiß jeder, wovon er redet und wissen, was gemeint ist, weil es halt eine rassistische Formulierung ist. Und jetzt aus Rücksichtnahme, das Perverse ist doch, pass auf, die Perversion liegt doch darin, er sagt das doch schon, um zu versuchen, der AfD das Wasser abzugreifen, damit sozusagen die ressentimentsüchtigen Wähler der AfD sehen, guck mal, auch der Bundeskanzler versteht uns und da können wir auch so ein bisschen so braun mitschwingen, wenn er solche Sachen redet. Das ist ja schon eine Annäherung an die AfD. Und dann sagen Sie noch, man soll aus Rücksicht auf die AfD das nicht kritisieren? Dann können wir ja gleich eine AfD-Bundeskanzlerin haben. Dann soll doch lieber Frau Weidel Bundeskanzlerin sein. Das wäre mir lieber, dann hätten wir wenigstens klarere Verhältnisse.
Das wäre Ihnen nicht lieber, das wissen Sie auch, das ist alles nur Geschwätz. Ich glaube nicht, dass Ihnen ernsthaft das Frau Weidel als Bundeskanzlerin lieber ist als Friedrich Merz. Und das ist ja, worauf ich hinaus will. Das maßlose Überblasen der Vorwürfe, die in mancher Sache vielleicht gerechtfertigt sein können, aber nehmen Sie nicht zur Kenntnis, dass sich die Verhältnisse deutlich verändert haben. Also die Mehrheit sind prekärer geworden. Die AfD liegt in Ostdeutschland deutlich über 30%. Wenn wir Pech haben, beziehungsweise wenn das Wahlergebnis so ausgeht, dann kommen die auf eine absolute Mehrheit der Sitze. Das hat doch die Verhältnisse, in denen Politik sich vollzieht, verändert. Darauf können wir uns einigen, oder?
Weiß ich nicht.
Oh, Augstein, das ist jetzt wirklich Billo.
Nein, stopp. Ich
okay, akzeptiere diese Prämisse nicht. Nein, völlig klar. Es ist vollkommen Schnurz, ob 150 Leute von der AfD im Deutschen Bundestag sitzen oder nicht. Es geht immer so weiter. Wir machen einfach immer so weiter. Wir schalten keine zweite Gehirnzelle ein.
Aber
gut, ist der Chatbot? Pass auf, ich möchte mit dem Chatbot sprechen.
Dann fragen wir anders. Wer entscheidet, an welchem Punkt dann ihre Rücksichtnahmeregel gelten soll und an welchem nicht? Nächstes Mal macht er dann irgendeine unsinnige Gesetzesinitiative und dann sagen sie, ja, gut, dieses Gesetz, das war jetzt nicht so gut, aber die Stabilität der Regierung ist wichtiger als alles andere, weil sonst kommt die AfD. Das ist so wie bei Spiegel Online bei der Pandemie, wo der Kollege den Artikel geschrieben hat, gesagt hat, ja, die Regel, dass man nicht auf einer Parkbank sitzen darf, die ist erkennbar unsinnig, das stimmt. Aber wir müssen auch uns an diese Regel halten und auch sie hochhalten, denn sonst würden alle anderen Regeln, die ja sinnvoll sind zur Bekämpfung der Pandemie, ins Rutschen kommen. Also halten wir uns auch an die unsinnige Regel. Wo ich gedacht habe, Entschuldigung, bist du jetzt total durchgeknallt? Das ist genau Ihre Argumentation.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ihre Argumentation hätte vom Chatbot stammen können, denn das kommt aus der Clipschule der kleinen philosophischen Grundkurs. Ausstattung, das Dammbruch-Argument. Das Dammbruch-Argument, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir aber alles andere auch machen und dann können Sie nicht mehr ausschließen, dass, Mann, könnten wir mal Schritt für Schritt gucken? Nur, weil ich sage, dass man vielleicht aufhören sollte, momentlang zumindest, oder mindestens darüber nachzudenken, sei es von Die Linke bis die Grünen bis zur SPD, ob ich wirklich für jedes und aber auch ja, jedes okay. Ding mit gestrecktem Bein in den Bundeskanzler muss. Ich
hab's jetzt 8-mal wiederholt. Ist doch gut. Pass auf.
Moment. Ich kürze das ab. Aber offenkundig.
Er hat seinen Laden nicht im Griff. Das ist das eigentliche Thema.
Nee, mir ist. Kommen wir gleich zu. Mir ist wichtig. Wir haben einen neuen, veränderten Ernst der Lage. Und was machen wir jetzt damit? Und Sie sagen, der hat seinen Laden nicht im Griff, die Regierung taumelt. Ja, stimmt. Und nun könnte man sich erst recht fragen, was kommt denn nach dieser Regierung, wenn wir die jetzt zu Fall bringen? Wenn irgendjemand sinnloserweise zu Fall bringt.
Ich höre Ihnen zu und ich merke, nein. Das ist aber interessant. Ich finde, pass auf, Ihre Argumentation ist ja total einleuchtend und super vernünftig und ich verstehe Sie genau. Und vordergründig, auf der Oberfläche, scheinen Sie recht zu haben. In Wahrheit ist Ihre Argumentation aber brandgefährlich. Merken Sie das nicht? Das ist so wie die Journalisten. Neues Argument. Es ist so wie die Journalisten, die immer sagen, oh, ich habe Verantwortung dafür, was mit meinen Artikeln passiert. Immer wenn ich einen Artikel schreibe, muss ich mir genau überlegen, was mit dem Artikel geschehen kann. Und so. Ich sage so, stopp. Deine Verantwortung als Journalist endet bei deinem Text. Du hast nur Verantwortung für deinen Text und überhaupt nicht dafür, was mit deinem Text passiert. Wenn du so anfängst zu denken, dann überreizt du dich selber. Du überschätzt dich übrigens auch und du kommst auch ins Aus. Und das ist das, was Sie auch machen. Sie kommen ins Aus, weil Sie schalten die Demokratie ab.
Moment. Bevor es jetzt schon gleich wieder stratosphärisch wird.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die Tradegate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier Tradegate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Sie haben völlig recht. Der Befund von irgendetwas, was falsch gelaufen ist, sei es verbal oder inhaltlich, meinetwegen in Form eines Gesetzes, bleibt der Befund. Und den sollte man gefälligst treffen. Und ich bin übrigens der Meinung, dass sich SPD, Linke und Grüne und CDU inhaltlich viel besser und stärker noch ausdifferenzieren sollten. Mir geht es darum, zu fragen, in welcher Tonlage machen wir das? In welche Niggeligkeiten bauschen wir auf? Beziehungsweise, wie sehr ist eine Regierung, die aus zwei Parteien besteht, bereit, sich gegenseitig zu bekriegen? Weil davon die AfD, und das ist einmal so, massiv lebt. Davon, dass das System sich selber lähmt.
Gut, aber es ist nicht Ihre Aufgabe. Sie sind doch Journalist. Ich verstehe Sie gar nicht.
Es ist nicht meine Aufgabe, da was zu tun. Aber es ist meine Aufgabe, darüber nachzudenken, finde ich schon, was welche Strömungen unter veränderten Bedingungen möglicherweise bewirken.
Aber es ist doch nicht Ihr Job, das System zu stabilisieren oder dem System zu helfen, sich zu stabilisieren, sondern Ihr Job ist doch darauf hinzuweisen, dass dieser Bundeskanzler das ganz offensichtlich nicht kann und nicht im Griff hat, denn die Hälfte der Deutschen roundabout ist im Moment der Auffassung, dass diese Regierung nicht das Ende der Legislaturperiode erreicht. Übrigens eine These, die ich schon ganz am Anfang hatte, denn da hatte man bereits ganz am Anfang das Gefühl, irgendwie richtig so richtig gut klappt das mit dem Mann nicht. Sie erinnern sich, er hatte keine Mehrheit in seinem Wahlgang. Er hat die groteskesten Wahllügen gemacht, die ich überhaupt jemals erlebt habe, seit ich irgendwie so über 18 bin. Weil praktisch vorher der SPD immer an den Karren zu fahren, irgendwie, dass sie den Haushalt nicht im Griff hat und so und die Haushaltsdisziplin und nachher dann die höchsten Schulden, die es jemals gegeben hat, Hallöchen, ohne irgendeine veränderte Sachlage. Das heißt, er ist im Prinzip auch kein seriöser Politiker und offensichtlich auch gar kein guter Politiker. Und übrigens, soweit ich mich erinnere, hatte er auch vorher nie irgendein Amt inne. Warum soll er es denn überhaupt können? Und jetzt ein paar Monate im Job merkt man, er kann es halt nicht. Er hat seinen eigenen Laden nicht im Griff. Und wollen Sie, dass das alles nicht besprochen wird aus Angst vor der AfD?
Nein. Ich will, dass das besprochen wird, wenn es denn so wäre. Ich glaube, da könnte man jetzt auch sehr ausführlich eine Gegenrede halten, aber das will ich gar nicht. Ich bin ja kein Vertreter der CDU. Mir geht es aber darum, dass zum Beispiel ich, nehmen wir ein konkretes Beispiel, frisch vom Tage so ungefähr, Teile der SPD-Basis des linken Flügels sind dabei, ein Mitgliederbegehren in der SPD zu betreiben, das sich gegen die Bürgergeldreform stimmt. Die Bürgergeldreform steht, so wie sie ist, im Koalitionsvertrag. Den wiederum haben die SPD-Mitglieder mit deutlicher, ich glaube sogar 2/3 Mehrheit, angenommen. Und jetzt kommt der linke Flügel und sagt, ist uns ganz egal. Unser eigenes Nabelgepule in unserer schönen, kleinen, kuschelig warmen, immer noch mit Steuergelder geheizten Funktionärsblase ist uns wichtiger. Und darum destabilisieren wir diese Regierung noch weiter. Und da frage ich mich, haben die den Ernst der Lage begriffen? In meinem Sinne, wissen die, was sie tun, wenn sie diese Regierung zu Fall bringen und was danach kommt?
Ich glaube, ich verstehe Ihren Punkt. Ich glaube, dass Sie recht haben, darauf hinzuweisen, dass das aus Koalitions- und Regierungsstabilitätssicht ein großer Fehler ist, den diese Genossen dort gerade begehen, so, aber...
Und ich schaffe doch nicht die Demokratie ab, indem ich sage, das ist jetzt aber echt Kasperletheater, was Sie da aufführen.
Aber Sie machen den Fehler, ja. Und zwar nicht, weil Sie irgendwie morgens aufgestanden sind und gesagt haben, hihihi, jetzt wollen wir dem Friedrich mal richtig den Tag sauer machen.
Woher wissen Sie das? Dass die nicht morgens aufgestanden sind und weil gesagt ich das haben, hihihi.
Weil mein Menschenbild anders ist als Ihres. Okay. Ich glaube, Leute stehen nicht morgens auf und sagen, wie kann ich jemand anderen, bei Ihnen bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber egal. Die machen das doch deshalb, weil die sozusagen das Gefühl haben, dass die SPD sich immer weiter von ihrem Wesenskern entfernt. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, die sind jetzt bei 15%. Das ist die Umfrage für die SPD im Moment. 15%. Als die SPD im Jahr 2017 20% hatte, hat man schon gedacht, irgendwie weiter runter kann es nicht gehen, wo die Katastrophe sozusagen muss abgewendet werden. Die SPD hat aber immer den gleichen Kurs beibehalten und hat erwartungsgemäß, muss man sagen, ist sie jetzt bei 15%. Irgendwann muss diese Partei sich mal am Riemen reißen, wenn es um das Überleben, Entschuldigung, der Sozialdemokratie in Deutschland geht. Und vielleicht ist das sogar ein wichtigeres Ziel als das Überleben dieser Regierung. Denn die Sozialdemokratie wird man vielleicht in 10, 20, 30, 50 Jahren noch brauchen. Friedrich Merz vermutlich eher nicht.
Also ob das Bürgergeld, was ja der vorherrschende Kurs der SPD in sozialen Fragen war, in der Ampelregierung, wirklich der SPD geholfen hat, das war ja linke Politik. Das hat sie doch in den Abgrund geführt. Weil die Arbeiter gesagt haben, diese Form von Bürgergeld, diese Form von Alimentierung der länger Arbeitslosen, die finden wir zu üppig, unfair und ungerecht. Und darum hätten wir das gerne weg. Und wenn ihr das nicht wegmacht, liebe SPD, als unsere Traditionspartei, dann gehen wir halt zur AfD, dann gehen wir halt ein Haus weiter. Das ist denen doch passiert. Und noch einmal, wenn Friedrich Merz, wenn diese Regierung, und lösen wir es jetzt von dem Mann, wenn diese Regierung tatsächlich die letzte Chance ist, wie ja nun oft genug auf allen Seiten des Spektrums, aber besonders auf der linken Seite tremuliert wird, diese Regierung ist die letzte Patrone, die letzte Chance, dann ist Friedrich Merz der Ast, auf dem die Linke auch sitzt und an ihm sägt. Und das verstehe ich nicht.
Ja, die Metapher, die Linke sitzt auf dem Ast, an dem sie sägt, oder weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die Metapher so richtig, die lasse ich jetzt mal fallen. Die Linke fällt, die Metapher und der Ast, alles fällt jetzt. Denn ich bin irgendwie, ich teste jetzt mal meinen Gedanken an ihn. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Land ist so weit, dass eigentlich die CDU mit der AfD zusammen regieren muss. Guck mal, wir haben jetzt bei den Umfragen liegt die AfD bei 26%, die Union bei 24%. Das ist vollkommen irre. Ich halte die AfD für eine faschistische Partei. Ich halte sie für den deutschen Arm einer internationalen faschistischen Bewegung, über die wir vielleicht gleich noch reden können. Also wenn ich das sage, mache ich das jetzt nicht leichtfertig und leichtherzig sozusagen. Ich glaube aber, dass so wie unser demokratisches System funktioniert, es notwendig ist, dass diese Partei dann an die Regierung kommt, zusammen mit der Union, dass die SPD die Gelegenheit hat, in der Opposition und auch in der Abgrenzung zu diesem dann erstarkten rechten politischen Lager wieder zu sich selber zurückzufinden und dann sozusagen es bei künftigen Wahlen wieder zu einem echten Gegenüber von gesellschaftspolitischen Prinzipien und Systemen und Angeboten kommt. Das wäre mal eine These.
Das wäre mal eine These, aber es ist wirklich, das meinen Sie nicht ernst. Also for the sake of the argument können wir das jetzt hier verhandeln, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass in der Sekunde, wo die CDU, CSU, CDU auf Bundesebene mit der AfD koalieren würde, so wie sie ihr das nahelegen, sie sich in zwei Teile, wahrscheinlich in noch mehr Teile spalten würde. Und das wäre es dann. Dann hätte die AfD eben jene Dominanz rechts der Mitte erlangt, die sie haben will, indem sie die CDU zerstört hätte. Also das ist jetzt der Rat in den Untergang, den sie der CDU da gerade geben. Ganz unabhängig von allen anderen Erwägungen würde das unweigerlich die sofortige Folge sein. Und das kann ehrlich keiner wollen. Übrigens kann es auch die SPD nicht wollen, dass sich auch noch die CDU zerlegt, teilt und das Parteienspektrum noch weiter aufsplittert. Das kann in niemandes Interesse sein. Das Interesse der SPD in dieser Regierung muss sein, dass die CDU überlebt. Aber und zwar als Ganzes.
Ich würde gerne,
und wenn Sie das bestreiten, dann muss ich sagen, haben Sie echt nichts von Politik verstanden. Weil was immer die großen Theoreme sind und die müssen sich in der Opposition regenerieren, darüber sind wir hinweg. Von dieser neuen Lage rede ich ja gerade.
Ja, aber die neue Lage, dann lassen Sie mal ganz kurz mal bei der bleiben und ein paar Minuten haben wir ja vielleicht noch, um über diese neue Lage mal eben zu reden. Ja, ist sozusagen jetzt zur Hälfte neues Thema, aber nicht ganz. Ist sozusagen die Fortsetzung unseres Themas. Ich habe gerade nämlich ein Gespräch gesehen, was Steve Bannon, ja, dieser... Jeder weiß, wer Steve Bannon ist, ich muss ihn nicht beschreiben.
Na, Vordenker
der MAGA-Bewegung in Amerika, geführt hat mit Zenny Minton Beddoes und Ed Carr. Das sind die Chefredakteure des englischen Economist. Das Gespräch kann man sich, wenn man ein Abo hat, im Internet angucken. Allen Leuten, die das da rankommen, kann ich das nur empfehlen, weil besser als da kann man den Zusammenprall einer klassischen liberalen angelsächsischen Denktradition auf der einen Seite und diesem neuen, ja, protofaschistischen, rechtspopulistisch revolutionären Furor auf der anderen Seite gar nicht sich vorstellen. Das ist wirklich unter Laborbedingungen. Und was Steve Bannon da sagt, wie er diese nationalpopulistische Bewegung beschreibt, ihre Triebkräfte beschreibt, wie er den Bogen macht und sagt, Orban gehört dazu, die AfD gehört dazu, Nigel Farage in England gehört dazu, Salvini und Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, die gehören alle dazu. Das sind alles sozusagen Verbündete dieser großen Bewegung, die den Westen sozusagen umkrempeln wird. Und dann guckt man diese beiden Economist-Chefredakteure, die ihm da so mit Entsetzen im Prinzip so beiwohnen. Und er sagt dann immer, Leute, wir sind hier in der Französischen Revolution und ihr habt es noch nicht mitbekommen. Und das, und dann kommen Sie hier, lieber Blome, und sagen, ja, aber wir müssen auf Friedrich Merz aber Rücksicht nehmen, weil sonst sind hier die Hunnen vorm Tor und ich, keine Ahnung. Und da würde ich sagen, dafür scheint es mir ein bisschen zu spät zu sein, ehrlich gesagt.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Also zum einen finde ich es lustig, wie sie Steve Bannon glauben, dass es eine internationale, gar globale Bewegung dieser rechten Parteien gäbe. Das sind alles Parteien, die immer nur sagen, Frankreich first, Holland first, England first, Amerika first. Das heißt, eine Welt, in der die alle regieren würden, ihre Länder, wäre eine Welt, die wahrscheinlich sofort anfängt, Krieg zu führen. Mindestens mal Handelskrieg. Dann brennt die Hütte in einer Form, dass diese Idioten es noch nie erlebt haben. Also sie träumen ja nur von einer Welt, wo sie alle regieren. Aber wenn die jemals eintreten sollte, kriegen sie sie sehr schnell kaputt, würde ich mal sagen. Erstens. Und zweitens, ja, geht es darum, offenkundig das System, das meinetwegen in diesem Beispiel jetzt, in dieser Szenerie, die beiden Chefredakteure des Economist vertreten und verteidigt haben, in der Tat in Deutschland zu retten. Da ist mir jetzt der Rock näher als das Hemd oder umgekehrt. Wenn es in Frankreich nicht mehr zu verhindern ist, dann mag es so sein, wenn die Briten wirklich so bescheuert sind, erst mit und wegen Nigel Farage den Brexit herbeizustimmen, dann festzustellen, eine große Mehrheit, oh Gott, wir wollen zurück in die EU, es ist so schief gelaufen, der Brexit ist wirklich Unfug, und dann den Typen wieder zum Premier wählen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Dann haben die sich offenkundig kollektiv das Hirn rausgesoffen oder sonst was gemacht. Und nein, trotzdem ändert nicht. Es nichts daran, dass wir für unsere Lage, für unsere politische Landschaft, die sich von den anderen naturgemäß, kulturell, habituell unterscheidet, eine Lösung finden müssen, weil ich nicht bereit bin, so wie Sie, einfach nur dem Untergang des Abendlandes beizuwohnen. Und das ist mein Abendland.
Abendland, Blom. Mein Abendland, dein Abendland.
Ist das Abendland nicht für uns alle da?
Ja, ganz genau. Was ich spannend fand bei dem Steve-Bannon-Gespräch, war, der antikapitalistische Furor, der sich darin breit gemacht hat. Es ging gegen die Finanzwelt, gegen Big Pharma, gegen die AI, gegen die künstliche Intelligenz. Er redete immer vom Little Guy, der in der Finanzkrise und in der Pandemie sozusagen um die Früchte seiner Arbeit gebracht wird und dem man irgendwie wieder zu seinem Recht verhelfen muss. Und das ist doch das Spannende daran. Deshalb ist es doch auch hier so und in Frankreich ja auch so, dass sozusagen die Parteien, die früher die Arbeiterklasse im weitesten Sinne vertreten haben, irgendwelche sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien, die sind alle geschwächt und stattdessen sind eben die Neofaschisten gekommen, die das aufgreifen und die gleichzeitig eben als Nationalpopulisten unterwegs sind, nationalsozialistisch im eigentlichen Sinne argumentieren. Das ist ja auch gerade für uns Deutsche, Entschuldigung, ehrlich gesagt, auch das total Unheimliche und Gruselige daran, diese Verknüpfung von sozialistischem Reden im Interesse des kleinen Mannes auf der einen Seite und eben nationalistischem Auftrumpfen. Das macht das Ganze aber auch so attraktiv für so viele Leute. Und jetzt nochmal die Kurve zu unserem Thema mit Merz. Darauf hat Friedrich Merz keine Antwort. Darauf haben Sie auch keine Antwort, wenn Sie sagen, als einzige Lösung, lasst uns doch aber bitte nett sein miteinander, weil sonst werden wir von denen überschwemmt. Ich verstehe Ihren Punkt. Ich mache mich darüber nicht lustig. Ich sage nur, damit gewinnen Sie einen Atemzug an Zeit, wenn Sie jetzt netter sind zu Friedrich Merz und Mitleid haben mit Friedrich Merz. Aber das Problem, was dahinter steht, was sozusagen den Erfolg dieser weltweiten neofaschistischen Bewegung ausgelöst hat, dieses Problem kriegen Sie damit nicht in den Griff.
Das ist Ihre Prognose, die Sie mit nichts belegen können, außer dass Sie bestimmte Dinge extrapolieren und einfach ungebremst in die Zukunft fortschreiben. Also erstens habe ich auch nicht vorgeschlagen, dass ein bisschen mehr Augenmaß, Nachsicht, die in Wahrheit dann Weitsicht ist, mit dieser Regierung zu üben und sie nicht von innen auch noch unnötig zu beschädigen, die einzige Antwort sein kann. Natürlich nicht. Vielleicht ist es aber ein Element von, wir kaufen uns noch ein bisschen mehr Zeit. Wozu? Damit die Dinge, die man versucht ins Werk zu setzen seitens dieser Regierung, um die Verhältnisse zu verbessern, hier mehr Wachstum hinzukriegen, die Stimmung zu bessern und bla bla bla, wirken zu lassen. Also, gerade erst ist der Mindestlohn noch einmal zum 1.1.26 und 27 deutlich erhöht worden, was unter anderem dazu führen wird, dass die Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutschland noch weiter zusammengeht. Also die Schere schließt sich eher wieder, als dass sie, wie immer behauptet wird, sich öffnet. Klammer zu. Und ja, und damit oute ich mich als jemand, der weiterhin an diese Art dampfbetriebene Politik glaubt, die, wenn sie denn die Verhältnisse verbessert, nachhaltig, messbar und fühlbar, dann auch eine gewisse neue Zufriedenheit schafft, auf der dann die AfD, solche Art Parteien, deutlich weniger ihr Süppchen kochen können als bislang. Denn ich glaube, das Angebot, was Sie gerade beschrieben haben von Steve Bannon, hat ja nichts mit dem zu tun, was Donald Trump tut. Und wenn die Leute halbwegs noch ihre Tassen im Schrank haben, dann werden sie das jetzt irgendwann merken. Von wegen gegen Big Tech, gegen künstliche Intelligenz und. Und die Preise gehen auch rauf. Also, das, was er vorschlägt, klappt ja nur im Reagenzglas. Und das, was Donald Trump daraus macht, ist das glatte Gegenteil. Das, was nach dem Brexit in Großbritannien daraus geworden ist, ist das glatte Gegenteil von Take Back Control.
Und trotzdem wird der Typ wahrscheinlich nächstes Mal gewählt. Und das können Sie nicht erklären. Und ich habe ehrlich gesagt auch Mühe damit. Und ich glaube aber, das ist ja hier kein Spaß. Das ist ja auch kein kokettes Spielchen irgendwie. So, wir spielen uns so die Bällchen hin und her. Das Problem ist, nochmal, Sie haben wahrscheinlich recht, wenn Sie sagen, aber Trump kann doch gar nicht liefern. Und das werden die Leute dann merken. Die Brexiteers haben bereits nicht geliefert und die Leute haben es gemerkt und sie werden sie trotzdem wieder wählen. Und gegen diesen Mechanismus.
Erst haben sie es gemerkt und dann haben sie mit einer riesigen Mehrheit die Sozialdemokraten wieder reingewählt und die Tories in die Wüste geschickt. Das Einzige, was da inzwischen zerstört ist, sind die Tories, die Konservativen.
Ja, und Nigel Farage hat glaube ich, so viel Stimmen im Moment in den Umfragen wie Labour und Tories zusammen und wird vermutlich gewählt werden nächstes Mal. Weiß man jetzt nicht, aber jedenfalls ist es schwer vorstellbar, dass er nicht gewählt wird. Der kann seine Partei gar nicht so schnell aufbauen, sozusagen wie ihm die Stimmen zufliegen. Und nochmal, ihr Politikansatz, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen. Das können wir dann hier die nächsten 10 Jahre noch besprechen, wenn man uns dann noch lässt. Ihr Politikansatz kann mit diesen Dynamiken, die da freigesetzt sind, nicht umgehen. Und der von Zanny Minton Beddoes und Ed Carr konnte damit eben auch nicht umgehen. Das konnte man in diesem Gespräch ganz hübsch sehen. Sie und diese Leute, das sind so liberale Dinosaurier, die irgendwie so, der Komet ist eingeschlagen und jetzt sterben die ganzen Farmer ab und sie gucken zu und wissen nicht, wovon sie sich ernähren sollen. Hübsches Bild.
In dem Bild ist Steve Bannon, der Dinosaurier, der behauptet noch zu existieren. Also seine komische konservative Revolution existiert doch in Wahrheit gar nicht. Sie wird nirgendwo umgesetzt. Immer da, wo sie an die Macht kommt, ist sie entweder so vollkommen durchgeknallt und macht das Gegenteil wie Donald Trump, oder aber sie kommt in einer, in Anführungsstrichen, weichgespülten, um nicht gar zu sagen, geläuterten Form an die Macht, wie in Italien. Die total europäisch ist, die dann eben doch nicht faschistisch geworden ist, wie ihr ja alle Linken vorhergesagt haben, die sich an den, wie soll man sagen, auch an den außenpolitischen europäischen Kommand hält. Das einzige Land, wo das wirklich funktioniert hat, ist Orban. Also Ungarn. Und das ist irgendwie ein Zwergstaat. Tut mir leid. Das finde ich jetzt noch nicht so überzeugend, um ihr ein Bild von Dinosauriern und sonstigen zu bleiben. Und im Übrigen, ist es jetzt Zeit, jene Tugend an den Tag zu legen, die es mehr braucht in diesem Land. Und das ist Geduld. Und dazu muss man auch mal schweigen können. Geduldig schweigen.
Sie und ich haben schon mal zusammen im Fernsehen geschwiegen. Das hat auch nicht gut funktioniert.
Sie können nicht aufhören, oder? Jetzt schweigen Sie doch mal.
Schweigen Sie schneller.
Augstein. Das schreiben Sie jetzt 100 Mal an die Tafel. Ich kann schweigen, wenn mein Land es von mir verlangt.
Sie haben einen Knall, das schreiben Sie doch selber Ihren Unsinn an die Tafel. Ich lass mir in den Mund nicht verbieten von Ihnen. Tschüss.
Tschüss.